Vor etwa 4 Wochen war ich unterwegs ins Berner Oberland am Sonntagmorgen früh und war dort eingeladen zu einer Predigt. Und im Zug, da das Berner Oberland ja nicht gerade um die Ecke ist, hatte ich genügend Zeit, ein Buch zu lesen. Und beim Lesen dieses Buches ist mir das passiert, worüber Markus Mosiman gepredigt hat an Pfingsten. Nämlich, dass der Heilige Geist ab und zu irgendwie spricht. War völlig unspektakulär, SBB, Sonntagmorgen früh. Und plötzlich habe ich gemerkt, das Thema, was heute dran ist und am nächsten Sonntag, ist nicht Thema Geld. Ich wollte nämlich darüber predigen, sondern es ist ein anderes Thema dran. Und zwar habe ich den Titel gesetzt, Übergänge sind normal, aber unangenehm. Das heißt, wir denken miteinander über Übergangssituationen nach. Und da gibt es in der Bibel viele und auch in unserem Leben. Heute Morgen bei der Begrüßung hat mir jemand gesagt, ich gehe jetzt gerade in die Pension, also in Rente. Und das ist ja so ein Übergang, das ereilt einen irgendwann, die meisten von uns. Und das ist ja eine gewaltige Veränderung, was da stattfindet. Man muss etwas loslassen, irgendwie sich an etwas Neues gewöhnen. Klassischer Übergang. Jetzt in der Bibel gibt es ganz viele solche Situationen. Ich werde nachher einige aufzählen. Aber ganz am Anfang in den Büchern Mose lesen wir ja die Geschichte vom Volk Israel. Und dort lesen wir die Geschichte, dass ja das Volk Israel gefangen war oder versklavt war in Ägypten, ungefähr über 400 Jahre. Und eines Tages dann Gott den Mose berufen hat mit dem Auftrag, dass er dieses Volk aus dieser Sklaverei rausführen soll in die Freiheit bzw. ins verheißene Land nach Kanaan. Ein gewaltiger Übergang, eine gewaltige Veränderung. Man muss sich das vorstellen, 400 Jahre, das waren x Generationen. Und jede Generation hat gefragt, Gott, wo bist du? Was läuft hier? Und man muss sich vorstellen, das war nicht so wie heute im Gefängnis vielleicht oder so, sondern das war elende Sklaverei, eine Schinderei und da sind viele Menschen ums Leben gekommen. Und das ging über Generationen so. Und dann tritt Mose auf im Auftrag von Gott und dann kommt die Geschichte mit diesen Plagen, um den Pharao gefügig zu machen, dass er dieses Volk ziehen lässt. Und dann kommt es, das könnt ihr alles in der Bibel nachlesen, dann kommt es zu diesem Tag, wo das Volk dann loszieht. Sich noch bereichern kann übrigens bei den Ägyptern, also noch ein bisschen Material einpackt und dann loszieht Richtung Wüste, um ins Heilige Land zu kommen. Und wie die weggezogen sind, fällt dem Pharao irgendwie, fallen ihm die Schuppen von den Augen und seinen Leuten, die sagen, sind wir wahnsinnig geworden, wir lassen unsere ganze Arbeiterschaft ziehen. Das ist wie wenn der Chef im Betrieb alle Leute weggehen lässt und plötzlich merkt, oh, jetzt arbeitet niemand mehr. Also, in dieser Situation setzen wir ein und wir lesen miteinander aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 14. Als der König von Ägypten erfuhr, dass die Israeliten wirklich geflohen waren, änderten er und seine Hofbeamten ihre Meinung. Was haben wir bloß getan? Warum haben wir die Israeliten aus der Sklaverei entlassen? Der Pharao ließ seine Streitwagen anspannen und zog mit seinen Soldaten los. 7600 seiner besten Streitwagen, nicht Soldaten, Streitwagen, 7600 seiner besten Streitwagen bot er auf, dazu noch zahlreiche andere aus Ägypten. Auf jedem Wagen fuhr neben dem Wagenlenker und dem Bogenschützen auch noch ein Schildträger mit. Der Herr hatte den König wieder starrsinnig gemacht. Darum jagte der Pharao den Israeliten nach, die Ägypten voller Zuversicht verlassen hatten. Die Soldaten des Pharaos mit ihren Pferden und Streitwagen holten die Israeliten ein, während diese bei Pi-Hahiroth am Meer gegenüber von Baal-Zephon lagerten. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Man muss sich das vorstellen, vor ihnen das Meer, das Rote Meer, also ganz schwierig, da irgendwie weiterzukommen. Hinter ihnen die ägyptische Heeresmacht. Und dass man dann in Erregung kommt, ist ja nachvollziehbar. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Das ist schon verrückt, gell? Jetzt leidet man sehr, dann verlässt man diese Situation, dann wird es gerade mal noch viel schwieriger, gefährlicher und dann sehnt man sich zurück zu dieser Situation, die man eigentlich über Jahrhunderte verlassen wollte. Und dann kommt ein Satz, Vers 15, auf dem bauen wir jetzt auf, oder das ist so der Hintergrund, warum ich mit euch über Übergänge nachdenken möchte. Wir lesen dann zwei Verse weiter. Der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Toll, oder? Die Luther-Übersetzung ist noch ein bisschen markanter. Dort lesen wir, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, dass sie weiterziehen sollen. Toll, vorne das Meer, hinten die ägyptische Streitmacht. Hallo? So, also die hängen da irgendwie dazwischen. Wir alle erleben Übergänge, vielleicht nicht so dramatische Situationen, aber dass dieser Auszug aus Ägypten und dann das Dazwischenhängen, das ist so ein Klassiker zu unserem Thema. Wie gehen wir mit solchen Situationen um, die uns manchmal ganz unfreiwillig ereilen? So ein erster Punkt, Übergänge gehören zum Leben. Wenn wir ganz vorne in der Bibel anfangen, da ist ja der Klassiker eines Übergangs. 1. Mosebuch, Kapitel 2, Vers 24. Dort lesen wir, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, so wie Luther übersetzt, und die beiden werden ein Fleisch sein. Also da verlässt einer seine angestammte Familie, die Sippe, die Sicherheit, die Klarheit, alles ist bekannt, wie es läuft, und geht eine Beziehung ein mit einer Frau. Alles ändert sich. Und das meine ich jetzt nicht wegen der Frau, sondern alle, die schon mal geheiratet haben, die wissen, was das bedeutet. Das wird anders. Und du verlässt irgendwie eine bekannte Situation und musst irgendwie dich vortasten in dieser neuen Beziehung. Und dann kann man nicht sagen, ja, ich weiß ja, wie Männer sind oder wie Frauen sind, je nachdem, aus welcher Richtung man schaut. Es ist völlig neu. Und dann gibt es Leute, die sagen, am Anfang war es ganz schwierig, die ersten 2-3 Jahre, und dann haben wir uns aneinander gewöhnt. Genau, wir haben einen Übergang gemacht in eine neue Situation. Das ist sozusagen der Klassiker. Dann gibt es ganz viele Geschichten von Übergängen, zum Beispiel Josef, die Geschichte von Josef, des Vaters Liebling, alles läuft super, wird er von den Brüdern verkauft, dann ist er Sklave, dann geht es ein bisschen besser, dann kommt er ins Gefängnis, geht es wieder schlechter, völlig neue Situation. Er kommt aus dem Gefängnis und am Schluss ist er Herrscher in Ägypten. Du musst dir das mal vorstellen, was der für ein Wechselbad nicht nur der Gefühle, sondern der Zustände erlebt. Dauernde Veränderungen, Übergänge. Oder dann Mose, am Pharaohof aufgewachsen, dorthin adoptiert oder einfach aufgelesen, wächst in diesem Machtkomplex auf, gewöhnt sich daran und dann kommt die Flucht und dann wieder zurück zum Pharao in einer neuen Rolle, dann diese Plagen, dann führt der Israel aus Ägypten raus. Unglaublich, was der an Wechselbäder der Zustände erlebt. Israel, das haben wir jetzt gerade gelesen, nach 400 Jahren Sklaverei, ab in die Wüste, über längere Zeit, Jahrzehnte in der Wüste unterwegs, bevor sie ins Heilige Land einziehen. Weitere Geschichte. König David, vom Hirtenjungen zum Gesalbten, aber noch nicht König, dann wieder auf der Flucht in der Wüste, wird verfolgt und bedroht, bedrängt. Später wird er König, gigantische Machtfülle. Dann kommt eine Zeit, wo sein Sohn Absalom einen Aufstand macht, eine Revolution innerhalb der Familie bzw. des Königshauses und David zieht aus. Muss dir das mal vorstellen. Der König zieht dann aus, zieht weg, weil es ein Chaos gibt zu Hause und so weiter. Oder wir haben hier schon mal über die Geschichte von Esther nachgedacht. Diese Geschichte von Esther, eine deportierte Sklavin, kommt ins Harem des persischen Königs, ist ja nicht gerade lustig, und wird dann ausgewählt und wird Königin, Königsfrau in Persien. Oder dann wieder zurück zum Volk Israel, das ganze Volk ungefähr um 720 nach Christus, vor Christus, wird Israel von den Assyrern eingenommen, also nur der Teil, und die werden deportiert. Und dann kommen die Babylonier, etwa 120 Jahre später, und räumen noch den Rest ab. Der Reststamm Juda ist noch dort. Und dann kommen die Babylonier, die haben inzwischen die Assyrer abgelöst als Weltreich, und die deportieren dann noch den Rest. Und Esther ist ja da dabei, bei diesen Deportierten. Und diese neue Situation, die wird beschrieben, an einem Ort, in einem Psalm, die singen dann oder schreiben dann Gedichte und Lieder. Und das klingt folgendermaßen. Wir saßen an den Flüssen Babylons und weinten, immer wenn wir an Zion dachten, an die Heimat. Unsere Lauten hängten wir an die Zweige der Pappeln, wir hatten aufgehört, auf ihnen zu spielen. Unglaubliche Übergangssituation. Aber die Peiniger, die uns gefangen hielten, wollten Freudengesänge von uns hören. Und in diese Zeit hinein, in dieses Leben, in der Deportation, also nach Babylon, schreibt der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes Folgendes. Jeremia schrieb, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Also es kann sein, dass man länger festhängt in einer Situation, wo man sagt, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Gott, hol mich raus hier. Ich halte das nicht aus. Und dann schreibt der Jeremia im Auftrag Gottes, baut euch Häuser, heiratet, erntet Früchte. Es wird noch etwas dauern. Es ist nicht gerade die Nachricht, die man hören will in solchen Situationen. Wir haben im Neuen Testament auch Geschichten, nehmen wir Paulus vom Verfolger, vom glühenden Verfolger von den jungen Christen oder von dieser neuen Religion, die da aufkam, von den Jesus-Nachfolgern. Er ist glühender Verfolger und bringt die um. Er lebt eine Wende in seinem Leben, unglaublich, und wird zum hingegebenen Nachfolger von Jesus. Oder Petrus, der in den jüdischen Gesetzen aufgewachsen war und die einhielt und wusste, was richtig und was falsch war. Und wird von Gott herausgefordert in Apostelgeschichte 10 mit dieser Tuchgeschichte beim Cornelius da. Und er muss komplett umdenken. Robin Nägeli hat kürzlich über Römer 12, Vers 2 gepredigt, wo Paulus sagt, verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens, denkt um. Das hat der Petrus erlebt, eins zu eins. Völlig neue Situation. Er musste, was den Glauben betrifft, was sein Gottesbild, sein Gottesverständnis, Beziehung zu Gott betrifft, komplett umdenken. Oder ein Johannes, der war ganz nah bei Jesus. Man sagt, er war ein Lieblingsjünger von Jesus und hat das erlebt, wie das war mit Jesus. Und dann ist ja Jesus gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren. Und der Johannes ist immer noch Jesus-Nachfolger. Und dann kommen ganz schwierige Zeiten und plötzlich wird er verbannt auf die Insel Patmos. Dort verbringt er das Alter. Er geht nicht einfach in Rente. und bezieht jeden Monat AHV, sondern muss sich auf eine komplett neue Situation einstellen. Es gibt Übergänge. Es gibt Übergänge in unserem persönlichen Leben. Du verlierst die Arbeit oder kündigst, entscheidest selber und merkst, jetzt beginnt eine schwierige Zeit. Das Alte ist nicht mehr, ich weiß aber noch nicht, wohin. Oder ein Partner stirbt. Man wird in eine komplett neue Situation hineingeschmissen. Ein Partner hat die Nase voll, geht weg, verlässt die Ehesituation, komplett neue Situation, große Herausforderung. Oder es beginnt ja schon viel früher, als man kommt auf die Welt. Also für die Eltern ist das auch eine Übergangssituation. Das beobachte ich immer wieder bei jungen Ehepaaren. Dann leben sie beim ersten Kind noch so wie vorher ohne Kinder. Und so spätestens beim zweiten merkt man, es geht nicht mehr. Das gleiche Lebenstempo geht nicht mehr, man muss etwas ändern im Leben. Es gibt neue Situationen. Und aus der Perspektive des Kindes kommt man in den Kindergarten, muss man plötzlich da irgendwie sich in der Gruppe bewegen, dann kommt man in die Schule. Nach der Schule muss man sich überlegen, was mache ich nachher? Gehe ich weiterführend in die Schule, gehe ich in eine Lehre, kommt man in die Lehre? Also ich erinnere mich noch heute an meinen ersten Tag in der Lehre. Das war nachhaltig. Völlig neue Situation, glatte Überforderung. Und dann hat sie erst noch Französisch geredet. Chaos. Und dann kommt man aus der Lehre, dann muss man entscheiden, was mache ich jetzt? Und dann gibt es wieder neue Situationen. Und dann heiratet man vielleicht und es gibt wieder komplett neue Situationen, Übergänge noch und nöcher. Die jungen Leute gehen zum Militär, muss man sich komplett umgewöhnen, was vorher alles selber entschieden werden konnte, entscheiden jetzt andere und du marschierst in der Reihe und so weiter, all diese Dinge. Irgendwann, ich habe schon erwähnt, geht man in Rente, ist ein gewaltiger Übergang. Und ich spüre jetzt etwas davon. Ihr wisst, dass wir jetzt umgezogen sind. Also das Haus da drüben steht jetzt leer, Dennis und ich sind umgezogen. Da kann man ja sagen, das ist ja kein Problem, oder? Du trägst die Möbel einfach raus und am anderen Ort rein, so, zack. Fertig. Nee, das macht emotional etwas. Man muss sich umgewöhnen. Irgendwann geht man in Rente, gewaltige Übergänge und man muss sich daran anpassen, irgendwann vielleicht im Pflegeheim, dass man selber nicht mehr kann und sich pflegen lassen muss. Also ganz, ganz schwierig, diese Übergangssituationen. Man kann ja unterscheiden zwischen selbstgewählten Übergängen und zwischen solchen, und es gibt selber gewählte und es gibt solche, die werden dir einfach aufgedrückt. Also Corona war ja so eine Situation, das hat niemand von uns gewählt. Und wir wurden in völlig neue Situationen katapultiert. Persönlich, auch wir als Kirche und so weiter. Es gibt viele Übergänge. In welchem Übergang steckst du gerade? Vielleicht in mehreren parallel. Wir sind dauernd mit solchen Prozessen konfrontiert im Leben. Und jetzt haben schlaue Menschen sich viele Gedanken gemacht dazu und die beiden heißen Susan und William Bridges. Die haben das auch zusammengefasst und gesagt, man kann solche Übergangssituationen eigentlich in drei Phasen einteilen. Und wenn wir das jetzt schnell theoretisch durchdenken, dann klingt das relativ einfach. Wir wissen aber alle, so einfach ist es nicht. Und sie sagen Folgendes, es gibt eine Zone des Bisherigen, das wäre links unten loslassen. Und dann kommt so wie ein Fluss oder irgendwie ein Übergang, eine Zwischenzeit, das ist die neutrale Zone, das klingt noch sehr angenehm, ist es überhaupt nicht. Und dann kommt die dritte Phase, der Neubeginn, das ist dann das Neue. Oder bei Israel wäre dann das Loslassen Ägypten, dann übers Meer oder über die Wüste, durch die Wüste, das wäre dann die neutrale Zone, das Zwischenland und dann das Neue. Und wir denken ja meistens, es geht einigermaßen schön von A zu B nach C. So, ich habe versucht, einen geraden Pfeil zu machen. So, und habe zwei Fragezeichen hingemacht. Ist das wirklich so? Und wir wissen alle, nein, so einfach ist es nicht. Wir beginnen ganz links, das Ende oder das Loslassen. Bisheriger bekannter Zustand wird losgelassen. Oder man spürt, jetzt geht es da in den Fluss oder in die Wüste oder über den Fluss. Irgendwie ist das angstmachend. Man weiß nicht, was wird passieren. Vielleicht wird einem auch etwas genommen. Man wählt das gar nicht, sondern es wird einem einfach weggenommen. Es ist nicht mehr wie bisher. Und das Empfinden, die Empfindungen in dieser Situation, so wenn man da in die neutrale Zone eintaucht, empfinden wir manchmal sehr verwirrlich, fühlen uns hilflos, überfordert, ängstlich, vielleicht traurig, auch verletzt irgendwie. Wir finden es völlig unfair, was das Leben mir antut hier oder andere Menschen. Kannst du dir vorstellen, wie es den Israeliten ging? So nach erster Euphorie, wir verlassen die Sklaverei, ging es ja nicht lange. Und dann kamen diese Empfindungen. Wir sind zu gewaltiger Angst, dass sie dort, kaum sind sie ausgezogen, ums Leben kommen. Also nach der Euphorie, es wird neu oder anders, viel besser, kommt ganz schnell zuerst die Ernüchterung. Das ist so der Übergang vom Loslassen oder vom bisherigen in die neutrale Zone. Die zweite Phase, die neutrale Zone, ist die Zeit dazwischen. Es ist ziemlich schwierig auszuhalten. Das Alte ist nicht mehr, das Neue ist noch nicht. Und wir wissen auch nicht, wie das Neue ganz genau aussieht oder wie das wird. Wir hängen irgendwie zwischendrin. Das ist sehr unangenehm, sehr unangenehm. Bekanntes ist nicht mehr, das Unbekannte ist vor mir und ich weiß nicht, was ich soll. Zurück geht nicht, ich würde aber gern zurück, wieder zum Bekannten. Aber wir fühlen uns oft unsicher, verwirrt, zweifelnd. Habe ich eine Fehlentscheidung getroffen? Oder wir fragen auch direkt, Gott, wie kannst du das nur zulassen, dass ich in so eine blöde Situation gerate da oder dass Menschen mir das antun, was auch immer. Das ist Israel bei unserem Beispiel in der Wüste. Wir haben den Text gelesen. Dort hat es begonnen mit dieser Zwischenzeit. Und dann, wenn man die Geschichten liest von Israel in der Wüste, diese 40 Jahre, Hunger, Durst, Feinde, ganz schwierig, immer wieder dieses Gerede vom verheißenen Land, aber wir sehen noch nichts. Wir wissen ungefähr die Richtung, aber wir sind nicht dort. Und dass dann dazwischen dann plötzlich die Idee aufkommt, wir gehen wieder zurück nach Ägypten in die Sklaverei. Wenn wir das heute lesen, sagen wir, die sind ja blöd. Wie kann man bloß? Aber wenn man drinsteckt, viele von uns wissen, wovon ich rede, dann kommt so diese Sehnsucht auf, lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Wir halten es fast nicht durch oder wir halten es fast nicht aus in dieser Zwischenzeit, bis es dann konkret wird und wir in die dritte Phase kommen, Neubeginn oder eben ins neue Land oder in den neuen Zustand. Das Neue entsteht aber oft ganz langsam. Wir gewöhnen uns an, wir tasten uns heran und mit der Zeit wird es immer klarer, immer deutlicher. Wir beginnen gewisse Dinge auszuprobieren. Es gibt Menschen, die sind dann eher vorwärtsorientiert, für die ist es eher spannend. Die Ängstlicheren unter uns, die sind eher vorsichtig. Also es ist so ein Wechselbad der Gefühle, wenn man in die dritte Phase kommt, von zwischen positiv, aufgeregt, vorsichtig, neugierig, energiegeladen. Man sieht langsam klare Bilder, wie es werden könnte und so. Und wenn man das überträgt, oder wenn wir unser Beispiel nochmals nehmen, das ist Israel beim Übertritt über den Jordan ins Heilige Land. Und sie mussten das Land noch einnehmen. Jetzt das Verrückte ist ja, ich habe vorhin schon erwähnt, in der Theorie ist das schön nacheinander, aber das Verrückte ist ja, zum einen erleben wir oft mehrere Übergangssituationen parallel in unserem Leben, zum Teil schwierigere, vielleicht auch weniger schwierige, und es geht meistens nicht geradeaus, sondern der Weg vom Bisherigen ins Zukünftige sieht ungefähr so aus. Und ab und zu hat man den Eindruck, eben ich gehe wieder zurück oder ich mache einen Schritt vorwärts, zwei zurück, wann wird das endlich? Schwierig. So. Die Phasen in unserem Leben laufen ja auch nicht schön hintereinander ab. Ich kann nicht sagen, so, jetzt bin ich emotional in der Phase 2 und dann in der Phase 3 oder so, sondern die schieben sich ineinander. Und manchmal ist man derart verwirrt, man weiß gar nicht, wo man ist in diesem Übergang und wo einem der Kopf steht. Der dritte Punkt, über den wir nachdenken, ist die Frage, wie verhalten wir uns eigentlich in solchen Übergangssituationen? Ich beobachte drei Verhaltensweisen unterscheiden. Man kann Übergänge unbemerkt vorübergehen lassen. Man nimmt sie gar nicht wahr. Nicht, weil sie nicht schmerzhaft wären, das auf jeden Fall, aber man denkt einfach, das Leben ist ich gehe einfach durch. So. Oder ein Freund von mir hat gesagt, ab und zu gilt im Leben, shit happens. So. Und dann einfach Kopf runter und durch. So. Es ist eine Möglichkeit. Man nimmt es gar nicht wahr, man lässt es vorübergehen, hofft natürlich, dass es schnell anders wird, aber man macht nichts damit. So, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, wie man mit solchen oft schmerzhaften Übergangssituationen umgeht, ist Abwehren und Verdrängen. Man kann es auch verniedlichen. Ah, mein Partner hat mich verlassen. Nein, das ist easy. Das kriege ich wieder hin, ich bin selbstständig und so weiter. Das wäre dann verniedlichen. Man schaut dem gar nicht in die Augen, sondern verdrängt es einfach, weil es zu schmerzhaft ist vielleicht. Man tabuisiert es. Und nicht selten, weil es eben sich nicht gut verdrängen lässt, greifen wir dann zu Hilfsmitteln, die uns helfen, die Schmerzen ein bisschen zu beseitigen. Das kann dann übermäßiger Alkoholkonsum sein oder was auch immer, wo man die Schmerzen versucht ein bisschen zu minimieren damit, damit es nicht so weh tut, der Übergang. Also es gibt auch Menschen, die beginnen dann eine Affäre, weil es einfach schwierig ist und dann muss man sich irgendetwas Gutes tun. Man kann auch Schoki essen oder irgendwie sowas, irgendwie um die Seele irgendwie zu beruhigen. Das wäre das zweite Verhalten. Verdrängen und abwehren. Das dritte Verhalten, und das ist natürlich die beste Version, man kann sich bewusst auf diese Prozesse einlassen. Sie wahrnehmen und sagen, ich bin in einer Übergangssituation, die kostet jetzt sehr viel Energie und ich gehe da hindurch. Und wie man das macht, darüber reden wir am nächsten Sonntag weiter. Nein. Das war jetzt ein halber Witz. Nein. Wir reden tatsächlich am nächsten Sonntag darüber, wie können wir dann solche Übergänge so gestalten, dass es eben zu diesem dritten Verhalten kommt oder dass wir das eben nutzen können. Nicht nur gut durchkommen, schmerzlos geht es nicht, aber nicht nur, dass wir gut durchkommen, sondern sogar noch in solchen Situationen, so schwierig, dass sie oft sind, wachsen und reifen darin und etwas erleben mit Gott, was man auch Umgestaltung nennt oder eben Reifung. Für heute aber soll es genug sein, ich fasse zusammen mit vier Merkpunkten. Der erste Merkpunkt, Gott lässt manchmal auch sehr schwierige Phasen zu. Vielleicht fragst du dich, warum Gott lässt du mich durch solch eine Wüste gehen? Ich weiß es auch nicht. Wir werden aber noch darüber nachdenken nächsten Sonntag. Manchmal ist es schwierig, aber Gott lässt es zu. Die meisten Übergänge mögen wir nicht, vor allem nicht die, die uns aufgedrängt werden. Die selbstgewählten gehen ja noch. Und meine Ermutigung heute ist, schau genau hin, nimm es wahr, in welchen Übergängen bist du unterwegs? Und beginn darüber nachzudenken, wie könntest du diese Übergangssituationen nutzen? Oder was könnte, anders gefragt, was könnte Gott dir schenken? Und was könntest du gewinnen in diesen oft schwierigen Übergangssituationen? Möge Gott uns zeigen, möge Gott dir zeigen, in welchen Übergangssituationen du unterwegs bist. Und möge er dir den Mut geben, denen in die Augen zu schauen, sie wahrzunehmen. Und möge er dir den Mut geben, dich darauf einzulassen, statt einfach abzuwehren und zu verdrängen. Und möge er dir Kraft geben, durchzuhalten, auch wenn es länger geht, durch die Wüste. Und möge er dir zeigen, wie er dich beschenken will und was du gewinnen kannst in diesen oft herausfordernden Zeiten.